At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Fußball Insight, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
Ja, Tag zu einer neuen Folge von Fußball Insight, eurem Podcast, der ganz, ganz nah dran ist. An den Ruhrgebietsklubs, ungefähr so nah dran wie der MSV einst an der Verpflichtung von Emmanuel Amunike. Lang, lang ist's her. Die Älteren werden sich vielleicht dran erinnern. Und damit habe ich den ersten Verein natürlich schon gedroppt, über den wir heute sprechen werden. Der MSV Duisburg ist ein großes Thema, aber natürlich auch der Club, der sozusagen der einzige ist im Ruhrgebiet, für den es noch um was geht am letzten Spieltag. Wir werden nämlich über den VfL Bochum sprechen. Dementsprechend auch unsere heutige Runde. Zum einen VfL-Reporter Stefan Döring am Start.
Hallo.
Und MSV-Reporter Dirk Retzlaff.
Hi.
Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio Emscher Lippe und darf heute dann wieder durch diesen Podcast führen, was mich sehr, sehr freut. Und wir starten mit dem VfL Bochum, der es ja verpasst hat, in der letzten Woche den Klassenerhalt einzutüten. Hätte klappen können.
Hätte.
Mit sehr, sehr viel Konjunktiv dabei. Jetzt könnte es aber so sein, dass man am letzten Spieltag auf einen Relegationsplatz fällt. So, und dann ist das natürlich zum einen ein sportlicher Showdown, aber ich glaube, es wird ja vor allen Dingen auch auf den Kopf ankommen beim VfL. Und wenn wir das mal so durchgehen in der Saison. Du hast lange Zeit quasi mit dem Abstieg nichts an der Brause gehabt. Dann kompletter Absturz, sogar bis auf den Relegationsplatz. Jetzt bist du dann erstmal wieder raufgegangen, hast gedacht, so, jetzt können wir den Klassenerhalt klar machen. Jetzt plötzlich wieder Showdown am letzten Spieltag. Stefan, was glaubst du, was macht das mental mit der Mannschaft?
Ich glaube, dass die Mannschaft mental aktuell sehr stabil ist. Die wirken gestern beim Training super fokussiert. Und sie sagen es natürlich auch, dass sie dieses 5-0 gegen Bayer Leverkusen direkt aus dem Kopf gestrichen haben.
Gegen die kann man ja auch mal verlieren.
Gegen die kannst du verlieren. Ja, und jeder weiß ja, woran es schlussendlich gelegen hat. Diese rote Karte gegen Felix Paslak in der 15. Minute hat das Spiel komplett zerstört. Danach war klar, du kannst mit 10 Mann nicht 90 Minuten das Ding dicht halten. Ja. Und ob du jetzt am Ende 1-0, 2-0 oder 5-0 gegen Leverkusen verlierst, in so einem Spiel ist dann, glaube ich, auch relativ egal.
Wobei das Torverhältnis auch nicht so uninteressant
klar, ist. Klar, das Torverhältnis kann entscheidend werden jetzt am Wochenende. Aber für den Kopf hat es, glaube ich, nicht so viel ausgemacht. Da erinnert man sich lieber an diese beiden Siege vorher gegen Hoffenheim, gegen Union. Und was Trainer Butcher und auch Kevin Stöger, mit dem ich gestern gesprochen hatte, herausgestellt haben, sind diese ersten 15 Minuten gegen Bayer Leverkusen, als man 11 gegen 11 gespielt hat und Leverkusen soweit hatte, dass sie nicht wussten, was sie machen sollen. Die haben auf einmal mit langen Bällen agiert, die haben das System umgestellt. Also wirklich sehr, sehr früh im Spiel gegen eine Mannschaft, wo du ja vorher gedacht hättest, okay, das gewinnen die so oder so.
Ja. Wie bereitet sich die Mannschaft generell so auf diese Situation vor? Also wie wird es ja auch von Trainer Butcher darauf vorbereitet, dass du jetzt am letzten Spieltag nochmal ja durchaus richtig Druck auf dem Kessel hast?
Die bleiben bei sich, wie man das so schön sagt. Sie sagen auch, sie wollen nur auf sich gucken, sie wollen gar nicht großartig auf die anderen Plätze, dann nach Wolfsburg gucken, wo Mainz spielt oder nach Berlin, wo Union gegen den SC Freiburg spielt, sondern sie wollen für sich das Spiel durchziehen, wie sie es immer machen. Das heißt, früh draufgehen, den Gegner stören, Umschaltmomente erzeugen und das glaube ich denen. Ich glaube auch, dass sie es durchziehen können. Das haben sie in diesen elementar wichtigen Spielen gegen Hoffenheim und gegen Union auch gezeigt. Und ja, klar, für Bremen geht es auch noch um was, aber ich glaube, dass der VfL Bochum das schafft, selbst wenn sie verlieren sollten auf den anderen Plätzen, müsste schon
doof laufen.
Richtig dumm laufen.
Ja, ja. Damit der VfL dann auf den Relegationsplatz fallen würde. Man versucht ja in Bochum jetzt auch so ein paar, ich sag mal, psychologische Kniffe auszuprobieren, also öffentliche Trainingseinheit jetzt auch nochmal, um mal so ein bisschen anzupeitschen. Das gibt natürlich auch nochmal was mit. Allerdings ist halt doof, man spielt in Bremen und nicht eben an der Castropa, ne?
Das ist richtig. Auswärtsschwäche ist bekannt. Allerdings haben sie das letzte Auswärtsspiel gewonnen. 4-3 bei Union in einer Atmosphäre, wo du auch erstmal bestehen musst.
Ja.
Ich bin ja für uns auch da gewesen. Es ist schon einfach eine Altenförsterei. Es ist brutal laut. Klar, aus Bochum kennt man das natürlich vom Ruhrstadion aus. Aber wie du es ansprichst, versuchen jetzt auch nochmal die Fans mitzunehmen, indem man eine öffentliche Einheit hat. Es werden mindestens 4.100 Fans mitreisen. In den umliegenden Blöcken werden sich sicherlich auch noch ein paar Leute mit Karten eingedeckt haben. Die Ultras rufen dazu auf, alle in weiß, um dann eben auch zu symbolisieren, wir stehen alle zusammen. Der VfL Bochum nimmt alle Spieler mit, Frauen und Kinder sind mit eingeladen. Also man fährt wirklich mit einer großen Entourage dahin, um auch zu zeigen, wir sind der VfL Bochum, wir stehen zusammen und wir schaffen zusammen den Klassenerhalt. Und ich glaube, das ist einfach für den Kopf dann auch genau das richtige und wichtige Zeichen dann für die Spieler, ja, dass alle dabei sind.
Trotzdem gehört jetzt dazu, dass wir natürlich alle Seiten uns einmal betrachten. Nein, wir steigen jetzt einfach mal mit dem Worst-Case-Szenario ein, dass du wirklich am letzten Spieltag jetzt noch auf den Relegationsplatz fällst. Auch da wäre wieder meine Frage, was glaubst du, was macht das mit dem Kopf? Weil du halt ja, wenn du am letzten Spieltag drauf fällst, was ganz anderes ist, als wenn du dich im allerletzten Moment in die Relegation rettest. Während Fortuna Düsseldorf da jetzt natürlich dann auch schon drauf eingestellt ist. Also die wissen, wir haben noch zwei Endspiele, die ganz entscheidend werden.
Ja. Ich glaube schon, dass das dann ein Schlag ins Konto wäre für die Mannschaft, auch wirklich dann für die Köpfe der Spieler, weil damit hat effektiv ja wirklich keiner mehr gerechnet. Selbst als es so schlecht lief, als sie auf dem Relegationsplatz standen, sie waren immer optimistisch, waren immer überzeugt davon, dass sie es am Ende schaffen. Klar, die sagen selbst, vor der Saison hätten sie auch den Relegationsplatz im Zweifelsfall genommen. Hauptsache, sie bleiben am Ende drin. Und wir hatten gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin eigentlich davon überzeugt, egal welcher Bundesligist am Ende in die Relegation muss, wird sich da durchsetzen.
Meinst du?
Ich glaube schon. Fortuna Düsseldorf ist sehr stabil, spielt guten Fußball. Aber ich glaube, dass dieser Vorteil dieses Rettungsspiels oder dieser beiden Rettungsspiele, um nochmal alles zu mobilisieren, der liegt einfach, zeigt ja auch die Statistik,
ja,
liegt
halt lustigerweise nur beim Abstieg in die dritte Liga nicht, ne? Also ich glaube, da ist es umgekehrt.
Ja, stimmt, ja.
Der MSV war ja auch mal in der Relegation. Ja.
In Würzburg damals. Ja.
Und da ist es so, dass erstmal ist, glaube ich, die Schere nicht so weit zwischen zweiter und dritter Liga, zwischen einem Abstiegsteam und einem Spitzenteam.
Ja.
Und da war es ja halt so, der MSV Duisburg, so ein Absturz in die dritte Liga ist ja mit vielen Existenzängsten verbunden. Der war damals mental überhaupt nicht in der Lage, gegen einen hochmotivierten Verein wie Würzburg anzukommen.
Wobei es ja damals wirklich die Situation so war, dass der MSV sich ja erst kurz vor Schluss in diese Relegation gerettet hat und mit einem Sieg gegen RB Leipzig immerhin dann noch eingezogen ist in diese Relegation.
Aber auf dem Platz hat sich vieles dokumentiert, was in der ersten Saisonphase
aber dir hättest du gedacht, dass das noch die guten Zeiten waren beim MSV, da werden wir ja gleich dazu kommen, aber erstmal Fortuna Düsseldorf, um da nochmal kurz einzuhaken, also ich glaube schon, dass sie eine Chance haben, die schätze ich schon relativ stark ein und deswegen, ich bleibe bei diesem absoluten Worst-Case-Szenario, du spielst gegen Düsseldorf und verlierst das Ding sogar. Also der VfL würde runtergehen. Was würde das für den Verein bedeuten? Also wirklich, wir hoffen es nicht und ich glaube es auch persönlich nicht. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass der VfL den Klassenerhalt schafft. Aber diese Eventualität wollen wir einmal durchspielen.
Das wäre natürlich schon Worst-Case-Szenario in der Vereinsstrategie, die der VfL Bochum aktuell erfährt. Also es ist ja alles ganz klar auf dieses 100-plus ausgerichtet. Also umsatzmäßig will man auf die 100 Millionen kommen. Dementsprechend stellt sich der Verein auf. Es geht um Nachhaltigkeitsstrategien, es geht um Internationalisierung. Man hat in der letzten Woche eine Partnerschaft mit dem Pacific FC aus der kanadischen ersten Liga bekannt gegeben. Also man tut ja sehr viel dafür, dass man ja näher rankommt aus eigenen Stücken an Konkurrenten wie Augsburg, Mainz und Co., auch wenn die natürlich deutlich weiter schon weg sind, auch was den Etat angeht. Ja, und in dieser Ausrichtung wäre natürlich ein Abstieg fatal. Muss man so sagen, auch wenn die Vereinsverantwortlichen natürlich sagen, das könnten wir auffangen. Aber jeder weiß das, wenn jemand absteigt, gerade in der zweiten Liga, es wird unfassbar schwer, wieder hochzukommen, weil die Konkurrenz so enorm groß ist.
Ja.
Bestes Beispiel ist der HSV, ne?
Ja.
Habe ich übrigens gelesen, wenn... steigen jetzt ja nicht auf, dann sind sie nächstes Jahr der Bundesliga, der Zweitliga-Dino.
Der Zweitliga-Dino, ja, immerhin ist der HSV wieder da angekommen, wo er mal war, immerhin als Dino. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der VfL das schaffen wird. Du hast die Argumente auch schon geliefert, also zum einen, dass du sagst, die Mannschaft ist so gefestigt, ist vom Kopf her dazu bereit, dann hast du auch das Sportliche angesprochen, dass man gegen Leverkusen, ja, auch wenn es nur die ersten 15 Minuten waren, aber da gut funktioniert hat. Dann wäre es das vierte Jahr in der Bundesliga in Folge und damit wäre man natürlich, da haben wir auch schon mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen, rein sportlich die zweite Kraft im Ruhrgebiet hinter Borussia Dortmund. Ich glaube weiterhin von der Bedeutung wird man Schalke dann noch immer nicht eingeholt haben, aber natürlich sportlich ganz klar.
Ja.
So, dann ist die große Frage und vielleicht klingt das noch so ein bisschen vermessen, weil wir gerade noch drüber gesprochen haben, dass es ein Worst-Case-Szenario geben könnte, also ein Abstieg in die zweite Liga, aber mit welcher Zielsetzung müsste der VfL denn dann in die neue Saison gehen? Wieder nur Hauptsache drinbleiben oder musst du dann schon wieder langsam eine Stufe draufsetzen?
Das Hauptziel bleibt für den VfL Bochum auch im vierten Bundesliga-Jahr einfach der Klassenerhalt, weil man muss ja sehen, wer die Konkurrenz ist. Klar, man hätte nächstes Jahr dann du bist nicht mehr Platz 16, 17, was den Etat angeht, weil Holstein Kiel und St. Pauli als Aufsteiger, die werden da sich hinter einordnen müssen. Aber der VfL Bochum kann jetzt auch nicht die Riesensprünge machen. Also allein finanziell nicht. Da geht es um, der Kader wird sich umstrukturieren. Das liegt ja schon allein daran, dass Verträge auslaufen von Kevin Stöger, von Asano, wichtige Spieler stützen im Kader. Da müssen Marc Lettau und Patti Fabian müssen da eben gucken, dass sie auch wieder einen Bundesliga-tauglichen Kader zusammenstellen. Da wird es dann auch um weitere Abgänge gehen, die Gelder generieren. Zum Beispiel so ein Bernardo. Also ich will jetzt hier nicht unken, dass er irgendwas in diese Richtung geht. Ja
gut, aber es ist halt ein Spieler, der sich so ins Rampenlicht dann spielt.
Genau, das weiß jeder. Er ist der beste Zweikämpfer der Bundesliga, laut Statistik. Der weckt natürlich Begehrlichkeiten. Ja. Und wenn ein Top-Angebot kommt, wird der VfL Bochum sich das dreimal überlegen, ob er das nicht annehmen kann. Und dementsprechend wirst du nicht diese großen Sprünge machen können, weil das Budget das dann schlussendlich auch einfach nicht hergibt. Aber wenn du am Ende so zwischen Platz 12 und 15 landest, ist, glaube ich, alles in Ordnung.
Bei der Kaderplanung wird natürlich auch wichtig sein, wer an der Seitenlinie stehen wird. Die Trainerfrage, wie sieht's da aus? Also Heiko Butscher, dass der weitermacht, relativ unwahrscheinlich. Ne? Also wird ein neuer starker Mann gesucht, ein neuer Trainer.
Das deckt sich dann tatsächlich mit dem, was man so hört, dass man der VfL Bochum jemanden sucht, der Bundesliga-Erfahrung hat, der vielleicht auch schon mal im Ausland gearbeitet hat. Da gibt es so ein, zwei Namen, die mal genannt wurden im Vereinsumfeld auch. Inwiefern das natürlich jetzt realistisch ist, das wird sich zeigen. Aber wir glauben, also Kollege Ritter und Rensinghoff und ich, wir sind uns da relativ sicher, dass das mit Heiko Butscher in der Bundesliga als Trainer nicht weitergeht. Der hat das jetzt anständig gemacht, aber man muss ja auch ehrlich sich eingestehen, so wahnsinnig viel nach vorne gebracht und verändert hat er jetzt ja schlussendlich auch nicht. Klar, hätte er jetzt alles gewonnen, dann würdest du vielleicht darüber nachdenken,
da wird's schwierig werden,
mit Heiko Butscher weiterzumachen. Aber ich weiß bei ihm vielleicht auch gar nicht so, ob er wirklich dann in dieses Rampenlicht rein will, weil er hätte ja schon ja auch eine verantwortungsvolle Position, indem er das Talentwerk beim VfL Bochum, also das Nachwuchsleistungszentrum, leiten würde,
ja,
wo jetzt eine zweite Mannschaft hinzukommt, wo eine U19 dabei ist, die ja in dieser Saison nicht ganz so erfolgreich war, aber grundsätzlich ja schon gute Arbeit leisten. Deswegen wird da nach unserem Stand ein neuer Trainer kommen.
Und diese Zukunft, also mit Talentwerk und so weiter, hast du jetzt schon angesprochen. Generell muss der VfL ja dann auch ein bisschen was in die Zukunft investieren. Beim Stadion soll das eher so mittelmäßig gemacht werden, also so ein bisschen nochmal neu drüber gestrichen werden, böse gesagt.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Das Ruhrstadion hat natürlich seinen Charme, hat ja auch die besondere Atmosphäre, über die man ja immer spricht und die man ja auch gerne immer annimmt. Und ich erinnere mich noch, also früher waren Auswärtsspiele in Bochum immer ein absolutes Highlight, als es noch das gefühlt einzige reine Fußballstadion war, vielleicht noch mit dem Bökelberg noch irgendwie so, ne? Aber ja, das waren die besonderen Spiele. Mittlerweile, ja, Charme, aber generell ist so ein Stadion in der Form ja auch ein Nachteil für den VfL, muss man ja auch so sagen.
Das muss man tatsächlich so sagen, das wissen die Verantwortlichen auch. Sie wissen aber auf dieser anderen Seite, so wirtschaftstechnisch nennt man das, glaube ich, immer Unique Selling Point. Und das kriegen sie dann auch von anderen Vereinen zu hören. Der VfL ist ja auch jetzt in so einer internationalen Clubgesellschaft mit dabei, was durch Ilja Kenzig damals alles angeschoben wurde. Und zuletzt ist Bologna, glaube ich, in Bochum gewesen, die nächstes Jahr Champions League wahrscheinlich spielen werden. Ich glaube, wahrscheinlich kann man sogar schon streichen, wenn ich die Serie A richtig im Kopf habe, die Tabelle.
Boah.
Aber die haben sich das angeguckt und erzählen dann Vereinsmitarbeiter, waren unfassbar davon begeistert, was dieses Ruhrstadion ausmacht und was für eine Energie erzeugen kann. Deswegen hast du da schon auch einen Faustpfand. Ne? Mhm. Auf der einen Seite, klar, ist es ein klarer Nachteil, was VIP-Plätze angeht, was teurere Kategorien an Plätzen angeht. Auf der anderen Seite kannst du damit aber Sponsoren locken, mhm, Partner locken. Deswegen, also es ist Fluch und Segen zugleich. Du musst auf jeden Fall was dran machen. Es wird ja auch was dran gemacht. Klos werden saniert, es werden die Tribünen werden saniert, es sollen wieder mehr Zuschauer dann auch in die Stehplätze mit reinkommen. Wenn das eben alles sicherheitsrelevanter umgebaut ist, wenn auch Fluchtwege neu sind und so weiter und so fort. Deswegen, man betont das die Fans betonen es, der Vorstand betont es, der VfL kommt von der Castropper, er gehört dahin, und ich glaube auch tatsächlich, dass das für den VfL Bochum der richtige Weg ist.
Jetzt wird ja Geld auch reingepumpt ins Talentwerk, hast du schon gesagt, von der Stadt Bochum, also die lässt sich da auch nicht lumpen.
Genau, allerdings auch immer in Zusammenarbeit mit dem Verein. Ne? Also der Verein steckt selbst auch Geld rein, auch nicht gerade wenig, um sich dann auch einfach für die Zukunft aufzustellen. Und das ist ja auch der Weg, den der VfL Bochum gehen will. Er will selber Talente entwickeln, deswegen wird eine U23 wieder eingeführt, um einfach zu zeigen, ja, hier bei uns könnt ihr den Sprung in die Bundesliga schaffen. Mhm. Und so Spieler wie ein Tim Oermann zum Beispiel in dieser Saison zeigen ja, dass es geht. Da hast du natürlich in Bochum ganz andere Möglichkeiten als zum Beispiel bei Borussia Dortmund, als wahrscheinlich sogar noch als beim FC Schalke. Beim MSV Duisburg jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen einfacher gelingen, in die erste Mannschaft durchzustoßen. Aber wenn du als VfL Bochum ja, konkurrenzfähig sein willst, dann musst du deine eigenen Talente entwickeln, weil schlussendlich sind das ja dann auch die Spieler, die dir Transferwerte erlösen, wodurch du dich dann weiter nach oben arbeiten kannst. Ja.
Der Kollege Ralf Ritter hat ja in seinem Kommentar sogar geschrieben, ohne so eine Investition würde dem VfL sogar die dritte Liga drohen. Also den Kommentar packe ich euch natürlich in die Shownotes. Aber wir haben jetzt gerade schon gesagt, auch die Stadt pumpt da was rein. Und da muss ich ja sagen, ich finde das immer so ein zweischneidiges Schwert. Weil zum einen natürlich Verein, Aushängeschild, Identifikation und so weiter, immer nachvollziehbar, da gibt's immer Argumente dafür. Andererseits muss man auch sagen, so ein Verein sollte ja eigentlich für sich selbst verantwortlich sein, oder?
Es ist natürlich in Bochum so ein bisschen die Krux, dass das städtisches Gelände teilweise ist. Ja. Und die Stadt dementsprechend da ja auch zusehen will, dass sie da das Gelände erhalten, dass sie dann auch einen Wert schaffen schlussendlich. Es ist ja alles in solchen Gesellschaften dann aufgegangen, wo der Verein mit drin steckt, wo die Stadt mit drin steckt. Deswegen, klar, man kann darüber streiten, ja. Aber schlussendlich, welche Stadt unterstützt seine großen Vereine nicht?
Ja.
Es ist ja, beim Fußball ist es noch so, in anderen Sportarten kann man ein bisschen darüber streiten, aber ja, deswegen finde ich das jetzt nicht dramatisch, muss ich eingestehen. Zumal man sagen muss, die Stadt ja auch in Wattenscheid zum Beispiel ein neues Stadion hingestellt hat, wo die SG dann auch von profitieren wird.
Ja, zum Teil mit blau-weißen Sitzen. Ne?
Es sind aber die Stadtfarben. Es sind
ja.
Die Stadtfarben.
Ja, gut, aber vielleicht in dem Fall dann bei Wattenscheid etwas ungünstig. Aber genau, die Stadt, die immer mal wieder aushilft, das kennen wir auch in Duisburg, also auch bei der Stadionfrage immer wieder. Also beim MSV Duisburg wurde auch immer wieder geguckt, dass die Stadt da in die Bresche springt, weil der MSV eben auch ein Aushängeschild ist. Allerdings müssen wir sagen, dieses Aushängeschild hat jetzt natürlich enorme Kratzer und Dellen bekommen. Also durch den Abstieg logischerweise, aber der MSV erlebt ja nicht nur diese schwärzeste Stunde seiner Geschichte wegen des sportlichen Abstiegs, sondern eben auch wegen dem, was am letzten Heimspiel passiert ist.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass die klassischen Bilder haften bleiben, weinende Fans, niedergeschlagene Spieler. Stattdessen ist das Bild jetzt, Polizisten und Ordner stehen vor der verrauchten Fantribüne und versuchen für Sicherheit zu sorgen. Die nehmen alles mit.
Ja, richtig. Insofern, alles, was du Schlechtes mitnehmen kannst, nimmt der MSV definitiv mit. Wie hast du das in der Arena wahrgenommen, das Ganze?
Ja, dass etwas passieren würde, also dass es nicht friedlich ausgeht, war eigentlich klar. Da war zu erwarten. In dieser
Hatte
Form.
Hatte sich in Lübeck schon angedeutet.
In dieser Form war es nicht zu erwarten. Und es war. Im Familienblock wurde mir berichtet, da hat in der 83. plötzlich jemand zurückgezählt. So nach dem Motto, der Countdown, wann es losgeht und so.
Okay.
Ich denke mal, dass die Verantwortlichen nicht völlig überrascht gewesen sein dürften.
Na, hofft man zumindest, dass sie das nicht ganz unvorbereitet waren.
Also in Lübeck hat sich das schon angedeutet, aber jetzt natürlich 67 Minuten Spielunterbrechung und normalerweise hätte sie die Nummer natürlich abbrechen müssen. Natürlich ist dann die sportliche Komponente noch da. Es geht halt für Aue und für Dresden geht es um den vierten Platz, der zum DFB-Pokal dann berechtigt.
Ja.
Da werden die Dresdner auch nicht glücklich, wenn Aue am grünen Tisch drei Punkte kriegt. Von daher, ja, diese Nachspielzeit dann, die war ja dann noch ein bisschen bizarr.
Ja, also ich nehme an, dass ihr es alles mitbekommen haben werdet. Allerdings einmal ganz kurz zur Erklärung. Also es war ein versuchter Platzsturm, so kann man es sagen. Und auch dann hinter der Nordkurve ging es, wenn man das so sagen kann, ordentlich zur Sache. Das klingt dann mal so ein bisschen flapsig daher gesagt. Aber
ja, aber da hatte sich das dann allerdings sehr schnell entspannt.
Gut, aber trotzdem gab es das und da geistern ja auch durchaus in den sozialen Medien Videos rum, wie auch Polizisten angegriffen werden. Also unschöne Szenen gab es auch da. Ich kann auch berichten, dass ein Kollege von Radio Duisburg körperlich angegangen wurde, während er sich live gemeldet hat, also gerade on air war. Das sind natürlich wirklich alles Sachen, die überhaupt nicht gehen und mit Fußball nichts zu tun haben. Ich glaube, da sind wir uns komplett einig. Der MSV muss da ja jetzt irgendwie hart durchgreifen. Wie kann der MSV das überhaupt als Verein? Also kriegst du die Leute? Also ich meine, es sind ja alles nicht so ganz Unbekannte.
Ja, also ich habe mir das dann abends nochmal auf Magenta angeschaut. Also nicht die 67 Minuten Pause, aber so die 20 Minuten. Ja, das sind ja viele zu erkennen. Ja. Also das dürfte jetzt für die Polizei kein Hexenwerk sein, da Leute zu identifizieren. Und Kollege Martin Schröers hat ja heute auch schon oder gestern Abend schon berichtet, dass schon einige identifiziert wurden. Die werden jetzt wohl Besuch kriegen.
Packe ich euch natürlich auch in die Shownotes, also den Artikel, ganz klar. Für den MSV Duisburg ist das natürlich auch ein katastrophales Bild, was da jetzt nochmal gezeichnet wurde. Und das ist für einen Verein, der ich gerade jetzt, also eh schon, aber gerade jetzt auf Unterstützung von außen angewiesen ist, ja wirklich eine absolute Katastrophe.
Ja, und Fans haben oft offene Türen. Ich erinnere daran, im November, Heimspiel gegen Ingolstadt, sind ja plötzlich Fans durch den VIP-Bereich gestürmt.
Ja.
Da ist auch irgendwo eine Tür aufgegangen. Die wollten dann die damaligen Geschäftsführer zur Rede stellen, was dann außerhalb des Stadions stattgefunden hat. Und selbst das war ja schon ein Punkt, wo du sagst, das geht doch nicht, dass Fangruppierungen in den Innenraum des Gebäudes eindringen können.
Ja.
Ja, du hast ja vollkommen recht, es ist ein fürchterliches Bild, was haften bleibt am Ende.
Macht die Arbeit dann für die Verantwortlichen definitiv nicht leichter. Lass uns jetzt aber auf Sportliche gucken. Ich meine, Gründe für den Abstieg, da gibt es eine ganz, ganz lange Liste. Ich glaube, wenn wir die jetzt alle durchgehen würden, dann würden wir den Rahmen komplett sprengen.
Ich war ja vor 2 Wochen noch hier. Ich genau. Hätte ja gedacht, das
wäre die letzte. Das wäre die letzte Lesung gewesen, ne, aber war es noch nicht. Also ich finde ja, dass vor allen Dingen die Kaderzusammenstellung, das so für mich so der Hauptgrund ist. Zum einen natürlich durchaus sportlich, wobei ich da weiterhin auch nach diesem feststehenden Abstieg sagen würde, du musst mit diesem Kader nicht zwangsläufig absteigen, weil es gab ja immer mal wieder Ausreißer nach oben, wo du gedacht hast, ach guck mal, das Fußballspiel haben sie doch nicht komplett verlernt. Aber diese Kaderzusammenstellung, also das scheint hier überhaupt nicht gepasst zu haben. Also wir haben immer gesagt, es sollte sich eine neue Hierarchie bilden und so weiter und so fort. Hat ja vorne und hinten nicht gepasst.
Ne, das ist wieder ein Punkt. Moritz Stoppelkamp, langjähriger Spieler, hast nicht verlängert. Der spielt jetzt bei Rot-Weiß Oberhausen. Sie haben den Vertrag nicht verlängert, mit halt der Begründung, wir wollen hier eine neue Hierarchie schaffen. Kann man nachvollziehen, aber sie haben diese neue Hierarchie nicht geschaffen. Deswegen fiel die Stoppelkamp-Nummer den Verantwortlichen dann auch wieder auf die Füße zurück. Ja, also hätte, weiß man nicht, aber mit Moritz Stoppelkamp hättest du vermutlich, als vorne überhaupt nichts lief, einen Faktor in der Mannschaft gehabt, der in der Offensive halt...
ja, das wäre ja sogar nur das Sportliche gewesen. Aber generell hast du ja irgendwie dieses Gefühl gehabt und das hat ja Marvin Knoll, ich glaube, nach dem Ingolstadt-Spiel auch direkt gesagt, man konnte diesem Druck auch überhaupt nicht standhalten. Also irgendwie scheint es ja innerhalb dieser Mannschaft auch nie so geklappt zu haben. Du hattest zwischenzeitlich mal so das Gefühl, da hat sich so ein Kern gebildet, der so ein bisschen sich zusammen hat schweißen lassen, aber geklappt hat es ja einfach nicht.
Und das Entscheidende ist halt, dass in der frühen Phase der Saison das nicht funktioniert hat. Dadurch warst du ja sehr früh
schon ziemlich abgeschlagen
zurück. Ja. Und dann muss ja dann am Ende in der zweiten Saisonhälfte wirklich alles passen, damit du halt noch so einen Turnaround schaffst und die Punkte holst.
Durch den Abstieg wird es zwangsläufig einen kompletten Kaderumbruch geben. Du hast nur 2 Spieler, die einen Vertrag haben, mit Javus und Max Braune, der natürlich schon mal gezeigt hat, ja, auf den Jungen kannst du dich verlassen in der Regionalliga als neue Nummer 1. Hat durchaus Spaß gemacht und Lust auf mehr gemacht. Ansonsten, wenn wir uns den Kader angucken, ich meine, man wird ja zwangsläufig vielleicht versuchen, mit dem einen oder anderen zu verlängern. Ja. Also Marvin Knoll ist für mich wirklich so ein Typ, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, er hat ja von sich aus signalisiert, dass er bereit ist zu bleiben. Der Verein reagiert da noch sehr zurückhaltend im Moment. Ahmed Engin wäre vielleicht einer.
Habe ich mir auch gedacht, so die emotionale Schiene könntest du ihn vielleicht mit überzeugen.
Der ja dann auch im Winter gekommen war.
Ja.
Und die Frage ist, was er möchte. Er hat ja auch in der Türkei und in Griechenland gespielt. Möchte er nochmal irgendwie im Ausland nochmal? Er ist ja noch
verhältnismäßig
jung. Ne? Ob sich da eine Option bietet oder ob du halt sagst, Ahmed Engin, gut, wohnt halt Neukirchen. Wenn ich,
aber und ist, Mörser jung, ne? Aber ist ja, sind nein, wir mal nicht
ist
so.
Ist ja egal, das ist ja die Region, ne? Dass du so einen Spieler dann versuchst zu halten. Ne? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht Innenverteidigung Tobias Fleckstein, dass du den hält's Ich habe gestern mal bei Chris Schmoldt nachgefragt durch die schlimme Verletzung von Thomas Pledel. Der hat sich im letzten Spiel relativ früh einen Kreuzbandriss zugezogen.
Ja.
Ob das dann nicht eine Option ist, zu sagen, wir verlängern mit dir und dann kannst du ab Februar, wenn die Nummer durch ist mit dem Kreuzband, dann halt die ersten Gehversuche wieder machen. Wäre eine Win-Win-Situation. Aber da sagte Chris Schmoldt dann halt, das ist jetzt auch noch nicht akutes Thema. Der Spieler ist halt abgesichert. Durch Versicherungen
etc. Ja, klar.
Dann Spieler, die du halten, die du nicht halten wirst, die dir helfen könnten, Niklas Kölle und so, der wird natürlich irgendwo unterkommen, ja. Wenn nicht gar zweite Liga. Ja, und die anderen Strategen, Eswein, Glitschek, Bakalorz ist vorbei. Ja. Nein, du musst auch, also
du musst ja auch diesen Schnitt machen.
Du musst gucken, dass
da, deswegen
dass
bin ich sogar selbst bei Thomas Pledel, der natürlich noch einer der positive aus.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Risse nach oben hatte, also der ja durchaus gezeigt hat, dass er da mit dem Knicker umgehen kann, aber auch vom Tor einfach unfassbar harmlos ist.
Nein, also
du, selbst da würde ich ja sagen, boah, ob man den zwangsläufig nochmal mitnehmen müsste, klar, Regionalliga wird er schon eine gute Rolle spielen können, wenn er dann wieder fit ist, wenn er es möchte, also das ist absoluter Konjunktiv, Thomas Pledel zu behalten, aber ansonsten hast du ja auch, es hat ja Gründe, dass du absteigst und dann musst du ja wirklich
diesen Cut machen. Grundsätzlich müssen neue Gesichter her.
Ja.
Ja, also ich würde jetzt sagen zwei, drei, also jetzt neben dem Torwart und Jawutz hat ja keine Rolle gespielt, war ja auch zwischendurch verletzt und erkrankt, dass du sagst, vielleicht behalten wir zwei, drei Spieler und ansonsten machen wir jetzt den Cut und neue Spieler, was natürlich eine Herausforderung ist.
Ne? Absolut.
Das ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, steigt der MSV wieder auf sportlich, kann ich überhaupt nicht sagen, du weißt nicht, welcher Trainer da ist und welche Spieler sie holen.
Ja. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Also ich würde noch zwei Spielernamen nennen, die ich mir noch vorstellen könnte. Michel Brink, Castaneda, wobei ich auch bei beiden denke, die werden vielleicht auch noch irgendwo anders in der dritten Liga zumindest unterkommen können. Also das, naja, das dann, würde dann schwierig werden. Aber ja, du musst halt sehr, sehr viele neue Spieler holen. Und dann ist halt die große Frage, ohne jetzt irgendwelche Namen überhaupt in den Raum zu werfen, weil das ja wirklich nur sowas von ungewiss ist, welche Spielertypen du brauchst. Also gehst du vor allen Dingen auf Leute, die aus der Region kommen. Ich meine, das hat der MSV ja damals nach dem Zweitliga-Abstieg sogar ganz vernünftig gemacht. Da hast du mit Krempicki jemanden geholt, der aus Gelsenkirchen kam. Joshua Bitter hatte in Gelsenkirchen gespielt und so weiter. Oder gehst du Hauptsache auf Jung? Gehst du auf Leute, wir kennen die Regionalliga? Oder probierst du nochmal so eine Nummer, wie du es dir eigentlich jetzt gemacht hast, der hat mal höher gespielt?
Ja, alles.
Ja, die Mischung macht es natürlich, aber du setzt ja trotzdem irgendwo einen Schwerpunkt.
Ja, also natürlich brauchst du Spieler, die die Regionalliga kennen. Du brauchst einen Trainer, der die Regionalliga kennt. Auf jeden Fall am Ende muss eine Mannschaft stehen, wenn du am Ende aufsteigst, dass du dann in der dritten Liga auch weitermachen kannst. Natürlich musst du dich dann verstärken, aber dass du dann einen Kader hast, wo du dann sagen kannst, ich muss jetzt nicht nochmal jetzt den großen Cut machen.
Was ja funktionieren kann, siehe Ulm und Münster, ne? Die jetzt sogar den Durchmarsch mutmaßlich schaffen bei Münster, richtig, zumindest noch das Fragezeichen.
Ja, und Elversberg hat letztes Jahr, ist ja auch aus der vierten in die zweite. Aber da ist halt mit, die ja jetzt auch vom Etat her nicht oben standen, ne? Die genannten Clubs. Ne?
Richtig.
Aber da hat es die Mischung gemacht, da hast du ein gutes Management gehabt, gute Trainer gehabt, die es dann geschafft haben. Natürlich erfahrene Spieler, du kriegst ja jetzt keinen Spieler für die Regionalliga, der in der Bundesliga auf der Bank sitzt.
Nee.
Weil da ist die Schere ja, in der dritten Liga konntest du ja solche Gedankenspiele noch machen, Ausleihe oder irgendwas. Beim ersten Absturz ins Amateurlager Ende der 80er hast du dann plötzlich so einen Ewald Lieden geholt, ne, der dann von oben kam und dann nochmal angreifen wollte, der ja dann bis in die Bundesliga durchgezogen ist. Ich denke schon, du brauchst ein, zwei Spieler, die erfahren sind, die allerdings die Liga auch annehmen.
Mhm.
Ja, weil Ginczek wird ja generell in so ein Anforderungsprofil passen, aber da haben wir jetzt gesehen, es reichte nicht.
Ja, richtig. Also generell glaube ich ja auch, er will höchstwahrscheinlich weiterhin in der Region bleiben. Allein aus familiären Gründen.
Richtig.
Ja, aber ich glaube auch da, das wäre auch so ein Name, den könntest du schwer vermitteln.
Den kannst du jetzt nicht vermitteln. Ja. Der ist ja jetzt ohne Grund auch nicht aufgestellt worden am letzten Spieltag.
Richtig.
Ne? Und wo er dann, Trainer Schubert hat dann den A-Jugendspieler, dann Jan Noglu, da mal in die Startelf gesetzt, um Zeichen zu setzen. Ist unklar, ob du ihn halten kannst.
Ja.
Ja gut, du hast halt gesehen, erste Halbzeit, er hat erste Halbzeit gespielt.
Ja, dritte Liga ist halt noch ein bisschen zu hoch für den Jungen,
richtig,
gewesen. Ne? Muss man, glaube ich, so sagen. Also ja, auch all denjenigen, die schon lange immer gefordert haben, der muss spielen, in den Einsätzen, die er bekommen hat in der dritten Liga.
Du hast auch den,
hat's halt
er hat
gereicht.
Ja ein paar Kurzeinsätze auch gehabt
und
da hast du auch gesehen, dass das schon eine andere Nummer ist als die A-Jugend-Bundesliga.
Ja. Absolut. Die Trainerfrage, die ist natürlich auch beim MSO die ganz große.
Ja, also der Name Dietmar Hirsch ist ja
schon lange im Raum
gefallen. Die Bundestagspräsidentin hat ja im Interview mit Magenta Dietmar Hirsch gefordert.
Ja.
Schönen Gruß nach Berlin. Ich denke, er ist weiterhin Kandidat und er hat ja offiziell gesagt, ne, ich habe jetzt in Bocholt noch Vertrag und so weiter, aber ich habe da schon die Bereitschaft gespürt, dass er es gerne machen würde. Er hat ja früher im Interview mal gesagt, er wird auch mit dem Fahrrad zum MSV kommen, der wohnt in Rheinberg. Da müssen wir jetzt mal gucken, da ist ja jetzt auch letzter Spieltag Regionalliga, aber er hat ja einen Bocholt Vertrag, der hat sich durch den Klassenerhalt verlängert. Ja, und dann sollte aber relativ zügig ein neuer Trainer kommen, weil bei der Kaderplanung wäre jetzt nicht so schlecht, wenn der neue Mann dann auch sagt, ja, mit dem Spieler kann ich mir das vorstellen, mit dem nicht, oder der neue Trainer hat auch ein Netzwerk, der und der Spieler, der ist verfügbar und könnte uns weiterhelfen.
Kaderplanung ist für mich auch so ein Stichwort mit Chris Schmoldt. Auch den müsste man doch eigentlich in Frage stellen, oder? Also ich meine, als Michael Preetz bei uns vor mittlerweile, ich glaube knapp 2 Monaten ja zu Gast war.
Da war noch Resthoffnung.
Da war noch Resthoffnung.
Essen-Spiel war's,
ne? Genau, und da hat er ja auch noch gesagt, also es geht ja nicht um Austausch, sondern eher um mehr Unterstützung, also quasi das Team breiter aufstellen. Trotzdem jetzt auch Chris Schmoldt, also so wirklich viele Erfolge kann er sich nicht unbedingt aufs Jäckchen kleben und sagen, hier, guck mal an, was ich alles geschafft habe.
Ja.
Also auch als Scout natürlich, denn das Scouting-System beim MSV Duisburg jetzt auch nicht unbedingt also so gegriffen hat in den
jetzt,
letzten Jahren.
Für ihn eine Lanze zu brechen, er ist auch daran gescheitert, dass zum Beispiel der Sportdirektor, Ex-Sportdirektor Ralf Heskamp den einen oder anderen Spieler dann nicht abgenickt hat. Daran ist es gescheitert. Aber Chris Schmoldt, klar, er steht in Verbindung mit der Schommers-Verpflichtung. Ginczek, so Engin war okay.
War okay.
Klar, und er als ehemaliger Chef-Scout hat ja auch dazu beigetragen, dass die Mannschaft so aussieht, wie sie jetzt ist. Michael Preetz hat ja auch gesagt, wir müssen uns breiter aufstellen. Da geistert der Name Thorsten Wohlert ja immer rum. Nicht nur der Name, auch der Mensch ist ja dauernd präsent. Er war ja in Lübeck, saß er neben Michael Preetz, wobei Wohlert jetzt geboren in Travemünde da wegkommt. Ne? Aber er war wohl jetzt am Sonntag wieder im Stadion, er war davor schon mal im Stadion. Da hat Michael Preetz ja auf Nachfrage gesagt, ja, ausschließen kann man nichts, also Klassiker, und ist aber jetzt unmittelbar nicht konkret.
Wäre aber natürlich, würde so ins Bild passen, wenn du Didi Hirsch holen würdest, Thorsten Wohlert, ja, Michael Preetz schon da. Dann hast du so die 90er-Helden plötzlich
bei MSV, ne? Ja, Preetz und Wohlert, die haben ja in Berlin bei Hertha zusammengearbeitet. Ja. Von daher steht da ja schon eine Connection.
Die letzte Frage, die noch zu klären ist, ist natürlich das Präsidium beim MSV Duisburg. Ja. Auch da wird es ja einen Neuanfang geben, zumindest kann es den geben, wenn Ingo Wald nicht nochmal antritt. Mhm. Lässt er sich aber weiterhin offen. Also auch da ist weiterhin noch keine Entscheidung gefallen. Und da stellt man sich ja schon immer die Frage, warum, also ich meine, es ist schwierig zu sagen, weil keiner gibt ungern etwas auf, aber warum hängt er so dann doch noch irgendwie im letzten Ende an seinem Posten? Ne? Also
das fragen wir uns. Das fragen wir uns alle. Und ich habe ja auch vor 2-3 Wochen in den Kommentar geschrieben, es droht ihm ein unwürdiger Abschied, den er nicht verdient hat.
Richtig.
Ja, dieses Festklammern am Job. Sein Vorstandsteam bröckelt ja schon. Ein Vorstandsmitglied hat ja schon erklärt, er steht nicht mehr zur Verfügung. Nochmal zum Verständnis, es kandidieren komplette Teams, nicht Einzelpersonen.
Genau.
Uwe Schott, Ulf Schott. Ulf Schott, FIFA-Manager, ist massiv angeschlagen. Udo Steinke, Vorstandsmitglied, ist angeschlagen. Gab es auch schon öffentliche Kritik. Ich bin mir auch nicht sicher, mit wem Ingo Wald antreten würde. Und also er hat ja öfter sich dazu geäußert, unter anderem mit dem Satz, wenn da jetzt Leute kämen, die es machen würden. Ich bin der Letzte, der sich wehrt dagegen. Nein, es gibt es ja.
Und jetzt sind ja die Leute da, so, die es machen würden.
So, wir könnten heute Abend hier nochmal treffen, weil am späten Nachmittag gibt es eine Pressekonferenz mit dem Team von Thomas Maaßen, der kandidieren wird, der seine Kandidatur schon öffentlich erklärt hat. Dann werden die Herren halt heute Abend halt darlegen, was sie sich vorstellen, welche Ziele sie haben. Auf jeden Fall gibt es da jetzt ein Team. Ja, aber offenbar ist Ingo Wald dann nicht von denen so überzeugt, dass er sagt, okay, ich kann es in Hände geben. Und Ingo Wald steht ja auch seit mehreren Jahren in der Kritik und so auch nach dem Zweitliga-Abstieg. Und da hat er gesagt, ja, ich möchte den Verein nicht in Hände geben, die dann für einen Absturz verantwortlich sind.
Ja gut, aber so, noch tiefer kannst du ja nicht mehr fallen.
Nein, aber fast. Was soll denn jetzt noch mehr passieren?
Richtig. Ne,
als Abstieg in die Regionalliga. Ja, ja klar.
Kannst du noch weiter absteigen, aber...
Aber von daher... ja, es ist weiterhin offen, ob Ingo Wald mit einer Mannschaft antreten wird. Die Wahlen sind am 23. Juli, 4 Tage vor dem Regionalligastart. Ich tippe mal fast, dass der MSV das Eröffnungsspiel freitags kriegt.
Mutmaßlich, ja.
Nein, die Gremien haben ja auch jetzt alles dafür getan, dass diese Versammlung wenigstens vor dem Saisonstart ist.
Ja.
Trotzdem ist es natürlich jetzt ein Schwebezustand an der Spitze. Es hat sich von daher verschoben, dass jetzt die Geschäftsführung, also Michael Preetz, der starke Faktor in der Geschichte ist.
Ja.
Michael Preetz hat ja auch federführend entschieden, dass Boris Schommer freigestellt wird. Und er spricht ja jetzt auch zusammen mit dem Marketingmann Christian Koke, mit den Sponsoren. Aber trotzdem ist es natürlich in der jetzigen Situation, dass du nicht weißt, wer im Sommer am Ruder ist, schwierig.
Auf jeden Fall werden wir uns beim MSV Duisburg so oder so, ob beim Präsidium oder halt vor allen Dingen beim Kader und auf der Trainerbank, an ganz, ganz viele neue Namen gewöhnen müssen. Und an eine neue Liga ja leider auch. Dann würde ich ganz kurz zum Schluss natürlich unsere Tipprunde starten und sind dann erstmal wieder beim VfL Bochum, spielt bei Werder Bremen. Stefan, dein Tipp.
Bochum schafft es aus eigener Kraft drin zu bleiben und die holen 1-1 in Bremen.
1-2-1, Dirk.
Bremen gewinnt 2-1.
Oh. Ich würde auf ein 2-1 für den VfL gehen. Ich glaube, das kriegen die Bochumer hin. Und dann haben wir das Spiel um die...
Das Zombie-Spiel.
Das Zombie-Spiel, ja.
Nein, es war ja... MSV spielt in Dresden. Und
richtig.
Noch vor ein paar Wochen war so das Setting, Dresden muss gewinnen, um aufzusteigen. Der MSV muss gewinnen,
ja,
um drin zu bleiben. Dieselbe Konstellation hatten wir in der zweiten Liga vor ein paar Jahren. Letztes Spiel beim HSV. Da waren auch schon beide Mannschaften tot.
Ja.
Ja, Dresden gewinnt 3-0. Also
alles andere würde sehr verwundern.
Ja, ich würde es jetzt nicht beim Buchmacher wetten, weil ich glaube, das Spiel ist untippbar.
Ha.
Ja, da sind ja zwei Mannschaften, die jetzt nur noch hoffen, dass es zu Ende geht.
Stefan?
Wie dir gesagt, Jojo-Spiel. Ja. So, 2-2.
2-2, ja.
Auf beiden Seiten, hinten offen.
Ja, ich glaube, die Dresdner werden sich dann zumindest nochmal so reinwerfen, weil sie auch Angst haben, dass das Stadion sonst auseinandergenommen wird. Also
noch ein Platzsturm habe ich keinen Bock.
Nee, das reicht definitiv. Also, wir werden das natürlich...
Du hast jetzt keinen Tipp
abgegeben. Ach, ich habe keinen Tipp abgegeben. Ja, ich sage, ja gut, ich sage, Dresden haut sich rein, wird, ich sag ein 4-1 für okay. Dynamo. Also, habe ich wirklich überhaupt keine Hoffnung. Und es ist am Ende auch vollkommen egal. Also, insofern. Aber wir werden das natürlich trotzdem weiter verfolgen, dieses Spiel um die goldene Ananas, aber vor allen Dingen auch, was der VfL Bochum macht. Und dann werden wir es natürlich alles weiterhin analysieren hier bei Fußball Inside. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, ihr wisst das, könnt ihr immer her damit. Entweder per Mail hallo@fußball-inside.com oder ihr schickt uns gerne auch eine WhatsApp-Nachricht, die passende Nummer in den Shownotes. Und wenn ihr uns jetzt warum auch immer, zum allerersten Mal gehört haben solltet, dann ja, abonniert uns doch vielleicht direkt mal, dann verpasst ihr nie eine Folge. Geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, sind wir natürlich auch. Oder auch bei YouTube, also eigentlich sind wir überall zu finden. Und nächsten Donnerstag dann wieder mit einer aktuellen Folge am Start. Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.
Fußball Inside, der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.